Okay, dann legen wir los. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Inge hat schon eine tolle Einleitung gehalten, die auch genau das sagt, was ich eigentlich auch teilweise sagen will. Wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, dann erleben wir ganz viel Abweisung. Und ich will jetzt mal los von dem Thema Impfen oder Nicht-Impfen koppeln, da will ich es jetzt nicht drüber haben. Aber wir erfahren auf ganz vielen anderen Gebieten Abweisung. Zum Beispiel Kinder in der Schule, wenn sie keine Markenkleidung tragen, werden sie oft gemieden, werden sie abgewiesen, wird über sie gelacht. Frauen, Männer ist egal, aber vor allem Frauen, wenn sie nicht diesem Schönheitsideal von Heidi Klum oder wem auch immer entsprechen, werden sie abgewiesen. Migranten werden abgewiesen. Dieser berühmte Satz von Angela Merkel 2015, wir schaffen das. Die eine Gruppe hat sich voll dahinter gestellt, jawohl, wir schaffen das. Aber es gab auch eine kleine Minderheit, die dagegen geredet hat. Merkel muss weg. Abweisung von Migranten. Wie ist es denn mit Behinderten? Haben Behinderte einen Platz in unserer Gesellschaft? Wir haben ja viele Jahre, fast 15 Jahre, eine Freizeit für behinderte Kinder gehalten, in Belgien geleitet. Und ganz oft haben wir auch in Gesprächen mit den Eltern erfahren und gehört, dass oft, dass sie schief angeguckt wurden, dass sie gemieden wurden, dass man nicht wusste genau, wie geht man eigentlich um mit Menschen mit einer Behinderung. Und wie ist das eigentlich mit uns als Christen? Wir, die auf Gottes Wort stehen, die konsequent auf den Aussagen der Bibel stehen, werden wir nicht auch oft abgewiesen? Wird nicht auch über uns gelacht? Was, daran glaubst du? Mit dir will ich nichts zu tun haben. Und manchmal geht dieser Riss durch ganze Familien. Wenn wir uns heute diesen Satz, diesen Vers aus Johannes 6 anschauen, dann ist es wichtig in diesem Kontext, übrigens bei jeder Predigt ist es wichtig, dass es einen hermeneutischen Grundsatz gibt. Also Hermeneutik ist die Lehre der Predigt aus der Auslegung, wie lege ich einen Bibeltext aus. Und da gilt ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, nämlich, dass wir einen Bibelvers immer im Gesamtzusammenhang betrachten müssen. Habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Das heißt, es ist falsch, einen Text daraus zu nehmen und auf diesen einen Bibeltext eine ganze theologische Lehre drauf aufzubauen, ein Konstrukt einer Lehre aufzubauen, sondern wir müssen immer schauen, in welchem unmittelbaren Kontext steht ein Bibeltext und auch im Gesamtkontext der Bibel, wie sieht es damit aus. Und genau das gilt auch für unseren Bibeltext der Jahreslosung 22. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr schon mal suchen, Johannes 6. Ganz am Anfang von Kapitel 6, und das ist der unmittelbare Zusammenhang, in dem die Jahreslosung steht, Johannes 6. Ganz am Anfang von Johannes 6 lesen wir das Wunder der Essensvermehrung. Jesus hatte mit wie viel Broten und wie viel Fischen? Weiß das jemand? Super. Jesus hatte mit 5 Broten und 2 Fischen jede Menge Leute satt gemacht. Die Bibel sagt, 5000 Leute wurden davon satt. Und nicht nur 5000, da steht wortwörtlich 5000 Männer. Das heißt, Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet. Jetzt rechnen wir die mal dazu, dann kommen wir auf jeden Fall auf 10.000, vielleicht sogar 15.000 Leute, die mit 5 Broten und 2 Fischen satt wurden. Und das Beste war, es blieben sogar noch 12 Körbe übrig. Was für ein Wunder. Und die Leute waren begeistert von dem Wunder. Die Leute waren begeistert von Jesus, der dieses Wunder getan hatte. Und es steht da, sie sprachen, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das ist wahrlich der Prophet. Sie haben dieses Wunder gesehen und sie waren begeistert von Jesus. Die Menge stürmte auf ihn ein. Sie wollten ihn zum König machen. Und Jesus blieb ganz cool. Jesus hat sich nicht beeindrucken lassen von dieser Menschenmenge, die ihn hochjubeln ließ. Denn Jesus schaute tiefer in ihre Herzen. Er wusste, sie wollen mich nur zum König machen, weil sie eben dieses Wunder gesehen haben. Aber sie haben noch gar nicht verstanden, was es eigentlich bedeutet, dass ich der Messias bin. Und dann steht da am Anfang von Johannes 6, Jesus zog sich zurück auf einen Berg, um dort allein zu sein. Am Abend geschah das nächste Wunder. Erst also diese Essensvermehrung, am Abend geschah das nächste Wunder. Die Jünger wollten mit ihrem Boot auf dem Meer nach Kapernaum übersetzen. Es war stockdunkel und Jesus war noch immer nicht bei ihnen. Und sie fragen sich so, ja, wo ist Jesus denn eigentlich? Wo ist er? Wo ist denn unser Meister? Wo ist unser Herr? Und auf einmal steht da, brauste ein starker Wind auf und plötzlich sahen sie in der Ferne Jesus auf dem Wasser laufen, ihnen entgegenkommend. Und er kam zu ihnen bis ganz nah an das Boot heran und die Jünger bekamen Angst. Und es ist logisch, verständlich, menschlich. Aber Jesus begegnete ihnen und sprach in Vers 20, hab keine Angst, ich bin es. Oder eine andere Übersetzung sagt, fürchtet euch nicht. Worte, die Jesus immer wieder übrigens aussprach, fürchte dich nicht. Und dann kommen wir zu unserem Text, in dem die Jahreslosung steht. Und da wollen wir zusammen lesen in Johannes 6, Vers 22 bis 37. Johannes 6, Vers 22 bis 37. Und da steht, am nächsten Tag, also Jesus hat gerade dieses Wunder getan, auf dem Wasser laufen, am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meeres stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren alleine weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben. Denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter, die haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, im Psalm 78, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und jetzt kommt die Jahreslosung, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Soweit dieser Abschnitt. Das ist dieser große Abschnitt, in dem wir also unseren Vers der Jahreslosung finden. Und hier geht es ganz zentral um Jesus als das Brot des Lebens. Das Johannesevangelium gibt 7 Texte, wo Jesus 7-mal sagt, ich bin, ja, unter anderem das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte und so weiter. Es wird übrigens der nächste Themamonat sein, den wir im Juli halten werden, genau, Juni, Juli, ja, die 7 Ich-Bin-Worte. Und hier sagt Jesus eben, ich bin das Brot des Lebens. Ganz am Anfang des Kapitels haben wir dieses Wunder gesehen, wo Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen jede Menge Leute satt gemacht hat. Und das zeigt für mich auch, dass Jesus immer wieder die Bedürfnisse der Menschen sah. Und zwar immer beide. Auf der einen Seite die materiellen, die existenziellen Bedürfnisse. Ja, sie hatten Hunger, Jesus gab ihnen zu essen. Aber Jesus sah auf der anderen Seite auch die geistlichen, sagen wir mal, die spirituellen Bedürfnisse. Denk auch an das Wunder von Kana, Hochzeit von Kana. Da hat Jesus auch Wasser in Wein verwandelt. Warum? Weil es kein Wein mehr gab. Und auf einer Hochzeit ohne Wein ist eine schlechte Hochzeit. Das heißt, Jesus hat ganz konkret in die Bedürfnisse, die da waren, eingegriffen. Aber er wollte mit diesem Wunder was ganz anderes deutlich machen. Nämlich, dass er der Messias ist, dass er der allmächtige Gott ist. Und so wie Jesus selbst ganz Gott und ganz Mensch war, ist, so sieht er den Menschen, so sieht er uns eben auch als ganzheitliches Wesen mit allem, was wir brauchen. Es geht ihm um unser irdisches Leben hier auf Erden. Wir dürfen zu ihm kommen mit allem, was wir haben, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten hier auf dieser Erde. Aber es geht ihm auch um die Zukunft, um die Ewigkeit, auf die wir warten und wo wir einmal bei ihm in der Vollendung sein werden. Und so wie Jesus als Gottseiende in diese unvollkommene Welt als Kind in der Krippe hineinkam, so beginnt das ewige Leben jetzt schon in der Unvollkommenheit. Wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, beginnt unser ewiges Leben mit Gott in dem Moment, auch wenn wir noch auf dieser Erde in dem Unvollkommenen sind. Und so wurde der irdische Hunger durch Jesus, durch die 5 Brote und die 2 Fische und die Vermehrung gestillt. Und gleichzeitig wurde die Macht und die Kraft Gottes sichtbar. Denn so ein Wunder konnte nur Gott tun. So ein Wunder konnte kein Mensch tun. Das heißt, mit Jesus beginnt das Reich Gottes hier auf Erden. Und der Himmel wird ein Stück sichtbarer. Und wenn wir einander anschauen als Kinder Gottes, sehen wir eigentlich Jesus in unserem Nächsten. Denn Christus, der Geist, wohnt in uns. Und deshalb sagt Jesus in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wow. Wer zu mir kommt. Dieselben Worte, die uns 2 Verse später eben nochmal in der Jahreslosung begegnen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wenn wir uns das Johannesevangelium durchlesen, dann sehen wir immer wieder, dass Jesus dort ganz unterschiedlichen Menschen begegnet. Denk an Nikodemus, Johannes 3. Jesus begegnet diesem Obersten der Pharisäer und Nikodemus wird verändert durch diese Begegnung. Denk an die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Sie lernt Jesus kennen und die Begegnung mit Jesus verändert ihr ganzes Leben. Denk an den königlichen Beamten auch in Johannes 4, der Jesus als den Heiland erfährt. Denk an Johannes 5, dem Kranken am Teich Bethesda und so weiter und so weiter. Das Johannesevangelium erzählt immer wieder von Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten. Wer zu mir kommt, wer mir begegnet, der wird Frieden, Ruhe und Hilfe finden. Das heißt, die Aufforderung Jesu ist eigentlich ganz deutlich, oder? Er ermutigt uns, uns auf den Weg zu machen zu ihm. Denn Jesus will in einer Beziehung zu uns stehen. Er will, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Und das beinhaltet, dass wir in dieser tiefen Gemeinschaft mit ihm leben. Es gibt einen ganz tollen Vers aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Kennt ihn zufällig jemand? Also ich frage so ab und zu mal, nicht um euch irgendwie bloßzustellen, aber um einfach zu ermutigen, gut die Bibel zu kennen. Kennt jemand Offenbarung 3, Vers 20? Sehr gut. Weißt du weiter, wie es weitergeht? Ja, sinngemäß genau. Wer zu mir, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich hineingehen. Kommt immer darauf an, welche Übersetzung man hat und so. Ne? Offenbarung 3, Vers 20. Und hier beinhaltet dieses, ja, zu Jesus kommen, wer zu mir kommt, dass wir die Tür unseres Herzens für ihn öffnen. Das heißt, dass wir irgendwann mal in unserem Leben an den Punkt kommen, an dem wir die Herrschaft unseres Lebens an Jesus übergeben. Und diese Entscheidung ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Viel wichtiger wie, wen werde ich mal heiraten oder werde ich genug Rente bekommen oder was weiß ich. Die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, habe ich eigentlich schon die Tür meines Lebens für Jesus geöffnet? Habe ich eigentlich schon eine Entscheidung für Jesus getroffen? Lebe ich eigentlich schon mit Jesus? Ist er der Herr meines Lebens? Vielleicht sagst du, klar, habe ich. Dann und dann, ich weiß es bei mir, es war an einem Tag, 31.12.87, habe ich mein Leben Jesus übergeben. Aber vielleicht weißt du es nicht und vielleicht hast du diese Entscheidung noch nicht getroffen. Dann will ich dich ermutigen, darüber nachzudenken oder nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einem vom Leitungskreis oder zu einer Person deines Vertrauens zu kommen. Und da können wir zusammen beten. Es gibt keine wichtigere Entscheidung. Wer zu mir kommt, das ist die Aufforderung Jesu. Wenn wir ehrlich sind oder wenn wir mit Leuten reden, dann suchen ganz viele Menschen heutzutage ihre Hilfe und auch ihr Heil irgendwo anders. Esoterik boomt. Ganz viele Leute suchen ihr Heil in, sagen wir mal, in mystischen Geheimlehren, was ja das Wort Esoterik eigentlich bedeutet. Oder andere suchen ihr Heil in Weltreligionen, Hinduismus, Buddhismus, andere fernöstliche Religionen oder Philosophien. Andere sagen, ja, wenn ich nur in der Natur bin, Mutter Natur, das ist mein Gott. Ja, Gott hat alles geschaffen, Gott ist der Schöpfer, aber Gott will nicht, dass wir die Natur anbeten, sondern Gott will, dass wir ihn anbeten. Andere sagen, entdecke das Göttliche in dir selber, Selbstfindung. Finde dein inneres Ich, dann wird es dir besser gehen. Gott lebt in dir, du musst es nur entdecken. Leider ist das alles der verkehrte Weg. Denn wenn wir den Aussagen der Bibel vertrauen dürfen, dann gibt es, auch so eins von diesen sieben Ich-Bin-Wörtern, nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder Psalm 121 sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von uns heute hier Zeugnis geben könnten, von dem berichten können, was Gott bereits in ihrem Leben getan hat. Viele von uns könnten erzählen, wie Gott ihnen immer wieder durch schwierige Zeiten geholfen hat, wie er sie da durchgeführt hat. Er ist unsere Hilfe. Und er will uns zu jeder Zeit unseres Lebens beistehen. Aber Gott drängt sich nicht auf, er bietet sich selber an. Er steht vor der Tür und er klopft an. Aber er rammt die Tür nicht ein, so wie Rambo oder Schwarzenegger oder was weiß ich wer, sondern er wartet, bis wir die Tür aufmachen. Wer zu mir kommt, schon öfters Gespräche geführt mit Menschen, die da ein Problem mit hatten, zu Gott zu kommen, die Angst hatten, zu Jesus zu kommen. Schon ganz oft mit Leuten geredet, die dachten, ich bin doch viel zu schlecht. Wenn Gott mein Leben sieht, dann kann er mich doch nicht annehmen. Ich bin viel zu unwürdig. Und oft hatten sie ein total verkehrtes Bild von Gott und von sich selber. Wir haben vorhin gesungen, das Themalied, wir sind kein Sklave der Angst mehr. Sondern wir sind ein Kind von Gott. Gott liebt uns zu 100%. Und deswegen brauchen wir keine Angst vor ihm zu haben. Ehrfurcht, ja, aber keine Angst. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, der Aufruf Jesu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, gilt nicht den perfekten, den von sich selbst überzeugten Menschen. Dieser Aufruf gilt jedem Menschen und da spielt deine Herkunft, dein Geschlecht, deine Ausbildung, dein Bankkonto, deine Reputation und so weiter, keine Rolle. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass wer kommen darf? Jeder darf kommen. Wir werden das Lied nachher auch gleich noch nach der Predigt singen. Das heißt, Jesus wartet auf dich und er wartet auf mich. Er wartet darauf, dass wir mit unserem ganzen Leben zu ihm kommen. Und du brauchst keine Angst vor ihm zu haben, sondern er will dir vergeben, nichts lieber als das. Er will dich heilen, er will dir helfen und er will dich immer mehr ähnlicher nach seinem Bild gestalten. Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderbar? Ich finde es fantastisch. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In Christus sind wir alle eins. Wir sind unterschiedlich von unserem Charakter, wir haben eine unterschiedliche Prägung, wir sind verschiedene Generationen hier, aber in Christus sind wir alle eins. In Christus gibt es keine Unterschiede mehr. Und im Galaterbrief sagt der Apostel Paulus, Galater 3, Vers 26 bis 28, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf den Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und hier ist nicht die Wassertaufe mit gemeint, sondern die Geistestaufe. Hier ist nicht mehr Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das heißt, wenn wir in Christus sind, wenn wir ihn angezogen haben, so wie Paulus das hier sagt, dann gibt es keine kulturellen Differenzen mehr, Grieche oder Jude, dann gibt es keine geschlechtliche Unterdrückung mehr, Mann oder Frau, und dann gibt es auch keine Unterdrückung mehr durch Ausbeutung, Freier oder Sklave. In Christus sind wir alle gleich. Und dieses Prinzip, von dem Paulus hier spricht im Galaterbrief, sollte auch in der Gemeinde zu sehen sein. Und ich liebe die Gemeinde. Ich finde Gemeinde was Wunderbares, was Gott, kreiert hat. Gottes Gemeinde ist der perfekte Ort, in dem wir Integration, so ein Wort, das wir oft im politischen Kontext hören, aber in dem wir Integration und eben keine Ausgrenzung sichtbar werden lassen können. Gemeinde ist der perfekte Ort, um Grenzen zu überwinden. Grenzen in unserem Kopf, Grenzen in unserem Herzen, kulturelle Grenzen, Grenzen der Gemeinschaft oder wie auch immer, Grenzen des Milieus, Grenzen zwischen Generationen und auch Grenzen in der Theologie. Es gibt unterschiedliche Denkweisen, auch was theologische Fragen betrifft. Aber trennt uns das so, dass wir nicht mehr miteinander können? Oder sagen wir, nein, okay, ich kann dich stehen lassen in deiner theologischen Meinung, aber trotzdem sind wir eins, weil wir beide den Christus angezogen haben. Gemeinde heißt, einander zu tragen und manchmal auch zu ertragen. Gemeinde heißt, aufeinander Acht zu haben und wenn nötig, einander auch in Liebe zu ermahnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, da wo wir anderen Christen begegnen, da entsteht oft sofort ein Gefühl der Verbundenheit und der Zusammengehörigkeit. Das habe ich schon so oft erlebt. Ihr wisst ja, wir waren lange Missionare in Belgien und wir sind dann immer nach Deutschland gefahren, in verschiedenen Gemeinden in ganz Deutschland und haben eben von unserem Missionsdienst erzählt, von Nord nach Süd, West nach Ost, komplett durch die ganze Republik. Und da waren wir oft in Gemeinden, wo wir niemand kannten. Vielleicht eine Person manchmal, die als Kontaktperson irgendwie fungiert hat, aber oft waren wir in Gemeinden, wo wir wirklich niemand kannten. Und direkt war dort eine Verbundenheit da. Und das ist, weil das Zentrum stimmt, weil das Zentrum das Gleiche war, weil wir verbunden waren in Christus. Oder wir haben ja auch einige Missionsreisen gemacht nach Osteuropa. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in Ungarn, in der Slowakei und in Rumänien waren, haben da viel evangelisiert unter Roma, also Zigeuner, darf man das Wort noch sagen eigentlich? Darf man nicht mehr sagen, okay. Unter Roma und Sintis, aber vor allem unter Romas. Und total anderer Hintergrund und trotzdem waren wir eins miteinander. Warum? Weil sie Christus kannten und weil wir Christus kannten. Und diese Verbundenheit geht nur, wenn wir alle in Christus sind. Und dafür ist die Gemeinde an sich der perfekte Ort. Das heißt, Jesus erweist niemanden ab. Aber das heißt nicht, dass er alles toleriert. Weil der Fehler wird öfters mal gemacht. Ja, Jesus, wir dürfen doch alle zu Jesus kommen. Alles ist prima. Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe, aber Gott ist eben auch gerecht. Und er toleriert keine Sünde. Denk an das Beispiel der Ehebrecherin in Johannes 8, ja, wo die Leute mit ihren Steinen in der Hand standen und wollten diese Frau steinigen. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wer hat geworfen? Keiner. Kein einziger. Und was macht Jesus mit dieser Frau? Wie ging er um mit dieser Frau? Er hat sie angenommen. Er hat sie nicht verurteilt. Er hat ihr vergeben, aber er hat auch gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, Jesus hat die Sünde nicht irgendwie, ja, ist alles nicht so schlimm, sondern er hat es ganz klar beim Namen angesprochen. Brech mit deinem alten Lebensstil, sündige hinfort nicht mehr. Und das meinte ich, was ich ganz am Anfang der Predigt gesagt habe. Wir dürfen jetzt auch diese Jahreslosung nicht als Argument nehmen, dass Gott alles erlaubt. Gott liebt den Sünder 100%, aber Gott hasst die Sünde auch zu 100%. Gott will, dass wir ein reines und heiliges Leben führen. Wir hatten in unserer letzten Gemeinde in Belgien einen älteren Mann, der liebte Grammophons, so diese alten Grammophons. Und er hatte, ich glaube, 10 oder 12 von diesen alten Grammophons. Und er hatte tausende Schallplatten. Ich weiß, ich glaube 7000 oder. Und so ab und zu habe ich ihn besucht. Und da hat man schon, wenn man vor der Tür stand, so diese alten Geknatter der Schallplatte gehört. Und irgendwann kam ich mal zu ihm zu Besuch. Und da lief gerade ein deutsches Lied. Ja, wir kommen alle in den Himmel. Warum? Weil wir so brav sind. Ja? Etienne hieß der. Und genau das stimmt eben nicht. Wir kommen nicht alle in den Himmel. Und schon gar nicht, weil wir so brav sind. Aber diese Meinung herrscht leider vor bei, ich würde mal sagen, vielen Leuten. Jesus erweist niemanden ab, der zu ihm kommt. Aber Jesus toleriert keine Sünde. Sünde ist was Furchtbares. Sünde trennt uns von Gott. Sünde bringt Scheidung zwischen uns und Gott, sagt Jesaja 59. Sünde bedeutet wortwörtlich, wisst ihr wahrscheinlich, Zielverfehlung, das Ziel verfehlen. Das heißt, Gottes Ziel mit dem Menschen war es, in einer persönlichen Beziehung miteinander zu leben. Und genau dieses Ziel wurde durch die erste Sünde von Adam und Eva und dann später auch durch die Erbsünde, die auf jedem Menschen lag oder liegt, zerbrochen. Und nur wenn wir den Opfertod Jesu und die Vergebung durch seinen Kreuzestod annehmen, nur dann können wir wieder in dieser persönlichen Beziehung zu Gott kommen. Ich hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit einer jungen Frau aus unserer Schweinfurter Gemeinde, 35 Jahre, und die sagte mir so, ja, sie ist erst ganz frisch zu uns in die Gemeinde gekommen, ich höre eigentlich wenig Predigen über Sünde. Über Sünde wird eigentlich wenig gepredigt. Und du kannst selber mal nachdenken, wann hier das letzte Mal über Sünde gepredigt wurde. Und sie hatte es da schon ein Problem mit. Ja, Sünde ist doch was ganz Essentielles, ist doch wichtig, dass wir darüber hören, wie schlimm Sünde ist und dass Sünde uns von Gott trennt. Sie fand es wichtig, dass wir das heute nicht verharmlosen, dass wir Sünde auch beim Namen nennen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch als eine Gefahr unserer Zeit sehe. Wir leben in der sogenannten, im Postmodernismus immer noch schon einige Jahre. Und Postmodernismus sagt eigentlich, oder ein Merkmal des Postmodernismus ist, ja, jeder hat so seinen eigenen Glauben. Du glaubst das, prima für dich. Und du glaubst was anderes, auch okay. Und du glaubst noch was anderes, kein Problem. Jeder hat seinen Glauben und wir sind tolerant und wir müssen einander stehen lassen. Und genau deshalb, denke ich, stehen wir in der Gefahr, Sünde immer mehr zu verharmlosen, weil eben bestimmte Sünden auch in unserer Gesellschaft mittlerweile toleriert werden. Homosexualität, Abtreibung, Euthanasie, Sex vor der Ehe, Zusammenleben ohne Trauschein, viele andere ethische Themenbereiche. Wird toleriert, auch von Gemeinden, auch von Christen, weil sie in der Gesellschaft mehr oder weniger toleriert wird. Aber eine Akzeptanz in der Gesellschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass Gott dieses sündige Verhalten gut findet und dass er durch die Finger schaut. Es war meine Sünde, es war deine Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, die Nägel durch seine Hände und durch seine Füße geschlagen haben. Sünde trennt uns von Gott und die Auswirkungen der Sünde sind schlimm, sind erschreckend. Wir haben da eigentlich gar keine Worte für. Billy Graham, der bekannte amerikanische Evangelist, hat mal gesagt, ich wünschte mir, jeder Christ könnte einmal für ein paar Sekunden einen Blick in die Hölle werfen. Krass, oder? Ich wünschte mir, dass jeder Christ könnte einmal nur für ein paar Sekunden einen Blick in die Hölle werfen. Und dann würden wir nicht mehr so still auf unserem Stuhl sitzen, dann würden wir rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Denn so schlimm ist die Hölle, so furchtbar ist es da. Ewig getrennt sein von Gott, ewige Qual. Römer 6, 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, der geistliche Tod. Ewig getrennt sein von Gott. Oder 2. Korinther 5, 20, 21 sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und 1. Johannes 1, 8 und 9, Verse, die wir auch alle kennen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zum Schluss. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus weist niemanden von uns ab. Jesus weist niemanden ab, der mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommt. Denk an den verlorenen Sohn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann vergibt er uns. Ich will uns alle ermutigen, hier diese Jahreslosung, nehmt euch nachher auf alle Fälle eine Karte mit, diese Jahreslosung auch ganz persönlich zu nehmen. Sie gilt dir und sie gilt mir. Mach dich auf den Weg zu Jesus. Lege deine Sorgen, deine Träume, dein ganzes Leben vor ihm nieder. Vertraue ihm dein Leben an, denn Jesus wartet auf dich. Zu ihm kannst du kommen, wie du bist, denn er hat gesagt, dass jeder kommen darf. Er wird dich nicht abweisen. Amen.